der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast, heute mit Michael Schrezenmeier. Michael, schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Schön ausgesprochener Nachname. Einer der ersten. Freue mich sehr, hier zu sein. Danke, ja, Erik, für die Einladung.
Ich fürchte, ich habe dich ungefähr 2 Jahre lang falsch an- und ausgesprochen. Aber bitte schön.
Mit dem Nachnamen darf man sich nicht beschweren.
Schon in Ordnung. Sehr gut. So, erzähl mal, wer bist du, was machst du?
Hi, ja, ich bin Michael Schrezenmeier, bin Vorstand und COO bei Spark Networks. Wird das, glaube ich, dem Ersten erstmal nicht sagen. Wir betreiben auf der ganzen Welt Online-Dating-Plattformen. Aus Berlin heraus, ehemals von Rocket inkubiert. Die erste Marke, sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was, war eDarling hier in Deutschland oder im Dachraum. Und dann sind wir schnell irgendwie nach Europa gegangen und letztlich ist der Schwerpunkt jetzt gerade eigentlich in den USA, wo wir dann seit irgendwie 1,5, 2 Jahren in New York an der Börse gelistet sind über einen Merger. Das ist das, was ich mache. Hab eigentlich mit Masse Produktthemen in letzter Zeit gemacht. Mein Spitzname ist allerdings auch immer Feuerwehrmann. Also ich habe auch eine Menge Sachen gemacht, die eigentlich nominal mit meinem Auftrag nichts zu tun hatten, aber die dazu geführt haben, irgendwie eine Firma von irgendwie Rocket-Umfeld an die New Yorker Börse zu transferieren und da irgendwie die Transformation hinzubekommen. Da gab es viel zu tun und das habe ich eigentlich begleitet.
Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Du sagst der Feuerwehrmann. Ich habe auch gehört, dass du auch der Fixer genannt bist.
Ich hoffe, das LKA hört nicht zu. Das ist in Bezug auf die Arbeit gemeint.
Oder auf Mr. Wolf. Aber da kommen wir gleich zu. Was hast du eigentlich davor gemacht? Irgendwas?
Ich war, das ist ein ganz roter Faden in meinem CV. Ich habe davor 5 Jahre in der Logistik bei Kühn und Nagel gearbeitet.
Oha.
Und war dort tatsächlich auch der Fixer. Ich habe Lagerhäuser restrukturiert. Das war mein großes Ding. Und mein erster Job war zusammen mit dem David Kalil und Lukas Brosseder beim European Founders Fund beim Oliver Samba.
Und lass mich raten, dann warst du auch auf der WHU.
Und ich habe an der glorreichen WHU studiert. Das ist korrekt.
Total überraschend.
Total überraschend. Und ich bin ganz anders als die anderen.
Ja. Echt? Ich ahne, was du meinst. So, aber das gehört jetzt hier nicht hin. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bereit warst, an diesem familiär geführten Podcast hier teilzunehmen. Erstens, weil du ein ganz besonderes Profil hast und ein super Typ bist, aber auch weil ich finde, dass die Branche, in der du zuletzt gearbeitet hast, und damit meine ich nicht die Logistik, aber dass im weitesten Sinne Dating ein total interessantes und auch natürlich super kompetitives Umfeld ist. Und ich finde, für viele, sagen wir mal, Methoden, Verfahren, auch Erkenntnisse, gerade vielleicht, weil es so ein kompetitives Umfeld ist, eigentlich so die ersten waren, die die Marketing auf so ein nächstes Level gezogen haben. Die meisten sagen immer, alles Innovative im Online-Marketing kommt eigentlich aus der Erwachsenenunterhaltung. Ich würde sagen, alles, was wirklich so lange geblieben ist und auch legal war, ist sehr wahrscheinlich auch im Dating-Bereich entstanden. Kann das sein?
Das würde ich in dem Fall so sagen. Also ich glaube, die in der Branche, die also inhärent, also wenn ich bei den Juniors bei uns anfange, erkläre ich, der Unterschied zwischen Netflix und einer Dating-Seite ist, dass bei uns 100% Churn letztlich herrscht. Mhm. Und dass man immer dafür sorgen muss, auf einem Marktplatz eben die genügend Liquidität da zu haben. Und das ging zumindest jetzt lange, lange Jahre nur über ganz rigoroses Performance-Marketing.
Marktplatz-Liquidität heißt jetzt in dem Fall nur für die...
Ich brauche natürlich Profile. Ich brauche Männer und Frauen oder Männer und Männer und Frauen, die sich eben dort kennenlernen können.
Das müssen auch echte Profile sein, das dürfen keine Bots sein.
Also richtig? Ich habe wenig Lust, wegen gewerbsmäßigen Betrug ins Gefängnis zu gehen. Nein, das sind alles immer echte Profile. Und es müssen auch sein, die sind handgeprüft, die Bilder sind geprüft, weil da ganz, ganz strenge Vorschriften auch sind, was auf den Bildern drauf sein darf. Und in so einem Umfeld musste man mit sehr, sehr hohen Marketingbudgets agieren, um die Nutzer zu akquirieren. Das Problem daran ist, oder das Risiko, das ist jetzt kein Geheimnis, wenn man mit so hohen Budgets agiert, dann muss die Varianz, die Streuung dieses Marketingbudgets, die darf nicht so groß sein. Also wenn ich jetzt einen TV-Flight habe, der mich, weiß ich jetzt nicht, 500.000, 1 Million oder noch mehr die Woche kostet, dann kann ich jetzt nicht sagen, gut, das ist jetzt mal, weiß nicht, wie bei Porsche, das ist so ein Brandbudget und in 6 Monaten gucken wir, ob da irgendeiner in einem Panel sagt, ja, jetzt, ich erinnere mich dran, sondern ist die Firma weg. Mhm. So, das heißt, man muss es sehr schnell, sehr genau und sehr analytisch nachvollziehen können, wo man sein Geld ausgibt, sonst wäre man einfach weg gewesen vom Fenster. Das hat uns diszipliniert, oder diszipliniert die Branche. Ich glaube, da sind wir nicht einig.
musst du euch ja disziplinieren. Ja. Ne? Das ist ja, kommt ja viel zusammen. Auf der einen Seite ist es ein Marktplatz, ne? Muss liquide sein, ausreichend Angebot und Nachfrage, damit ein Match stattfinden kann. Dann ist es ein Subscription-Modell, so ein Dauerschuldverhältnis, was ich eingehe als Endkunde. Es hat ein Verfallsdatum, weil irgendwann bin ich dann entweder verkuppelt oder gebe auf.
Ja.
Und es ist ein digitales Produkt. Das heißt auch, im Grunde sind die Skalierungsbedürfnisse der Wettbewerber verhältnismäßig hoch, ne? Weil
ja.
Das ein Numbers-Game ist.
Genau, die Markteintrittsbarriere ist tatsächlich das Marketingbudget, das man profitabel ausgeben kann.
Das die Markteintrittsbarriere oder die Markt, also weil Markteintrittsbarriere naja, gesagt, irgendwie eine Plattform zu haben, die irgendwie funktioniert. Also das ist irgendwie so ein Produkt.
Ich glaube, das kann man dann weiterspinnen. Ja, genau, wenn es mal funktioniert, dann kannst du sozusagen, dann ist es, das ist ein Selbstläufer. Aber das ist tatsächlich, also ist, über Produktfeature oder über solche Themen, das ist zumindest, das sieht man bei Startups jetzt immer, die auch im Dating-Bereich relativ hoch finanziert werden. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, wo dann alle Kunden auf einmal wechseln, sondern es ist zumindest lange Zeit, und könnte man nachher darüber reden, dass die Modelle sich ein bisschen geändert haben mit der App-Economy, was ein reines, wie groß ist dein Marketingbudget, das du gut und profitabel ausgeben kannst. Und das hat eigentlich alle anderen, zumindest in dem Segment, in dem du operiert hast, dann abgehalten. Also in Deutschland haben wir ein Paradebeispiel damit, ne, mit den Kollegen von Rot aus Hamburg. Das ist schon imposant sozusagen, die beherrschen den Markt, und dagegen anzukommen, ist sehr, sehr schwer. Da müsste man erstmal, keine Ahnung, Hausnummer nennen, wahrscheinlich 50 Millionen, 60 Millionen Euro im Jahr an Marketing ausgeben, um überhaupt mal den same share of voice zu haben. Da hat man noch keine Brand, da hat man noch keine Sachen. Und das ist so ein bisschen das Spiel im Online-Dating gewesen, lange, lange Jahre. Ich glaube, das bricht so ein bisschen auf, aber das war der Grund, warum man so diszipliniert war im Marketing.
Online-Dating, also erstmal habe ich verstanden, dass Dating nicht gleich Dating ist. Ne? Es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle für Dating. Ich glaube, es gibt sowas wie Casual-Dating, und dann gibt es, wie heißen die anderen?
Ja, also ich glaube, in Deutschland, das ist, glaube ich, einer der wenigen Länder, gibt es Matchmaking, das Klassische. Ja. Also sozusagen, du kriegst kuratierte Profile vorgeschlagen, die auf einem...
Das ist sowas wie Elite.
So, genau, sozusagen, das sind die klassischen Matchmaker, die man rauf und runter sieht im Januar. Mhm. Dann gibt es was glaube ich Open Search genannt wird, also das heißt, man geht da drauf, sowas wie Friendscout früher, also du machst ein Profil, und dann hast du da 10.000 Profile und kannst da einmal durchsuchen oder durchfiltern, und dann, genau, gibt's diese Casual-Sachen, Seitensprungseiten und solche Themen, das ist, glaube ich, so mal ganz grob, kann man das so da verorten, das sind so Modelle, die da funktionieren. Ich glaube, aus Sicht des Kunden sind die Grenzen vielleicht nicht ganz so hart, wie wir aus Industriesicht das sehen. Ich glaube, jetzt außer Sexdate, also jetzt außer wirklich ganz spezielle Nischenseiten für irgendwelche Vorlieben und solche Sachen. Aber jetzt, ich glaube, jemand meldet sich jetzt in Deutschland vielleicht auch bei LaVou an und bei einem Elite oder irgendwie sowas.
LaVou, das waren die
Leipziger. LaVou sind die Dresdner.
Dresdner.
Haben auch ein Büro, wenn ich das richtig höre. Gruß an alle, die hier sitzen. Ich glaube, die haben auch ein Büro in Berlin, wenn ich das richtig höre. Aber ja.
Okay, sehr gut. Der Markt hat sich ja dramatisch weiterentwickelt. Ne? Das hat alles, ist das mal über ein reines Desktop-Modell gestartet, fast bieder, aber schon sehr früh ist ja aufgefallen, dass dieser Markt sehr stark nicht nur in der reinen Online-Welt lebt, sondern auch sehr stark Bedarfsträger in der Offline-Welt, also durch TV. Heute sieht man überall Plakate etc. weiter.
Was ein deutsches Phänomen ist. Also in den USA, also Match.com hat TV de facto fast eingestellt in den USA.
Ach echt? Liegt das am TV oder am Match.com?
Also ich glaube, wir haben lange keine Rezession mehr gehabt. Es ist einfach sehr viel Brandgeld immer noch im Markt. Ich glaube, also 2009 war für Online-Dating die beste Zeitpunkt überhaupt. Die Leute werden immer daten, aber die Mediapreise waren 50% runter.
Okay.
Und das hatten wir 10 Jahre nicht. Und es gibt sehr viel Geld im Markt und sehr viel Brands und sehr viel Direct-to-Consumer-Leute, die jetzt viele Funding bekommen. Das macht einfach, macht die Preise ein bisschen kaputt. Genau, und sie haben einfach ein besseres Modell. Also sozusagen, Match.com hatte eine Marge von, sagen wir mal, 30-35%. Und Tinder, was zum Match gehört, die machen einfach mal 50-60% EBITDA-Marge. Da legt man den Euro doch lieber in den Tinder rein, als in TV-Werbung für Match.com. Ich kenne jetzt keinen bei Match.com, aber das ist so von außen betrachtet, die Mechanik.
Die haben ja ewig lang, also es gab das 1.0 Geschäftsmodell, so wie ich es wahrgenommen habe, ist ein Subscription-Modell gewesen, wo ich dann irgendwie wählen konnte, 3, 6, 9, 12 Monate und dann entsprechend eine Preisstaffel und dann die unterschiedlichen Angebote. Und dann hätte ich jetzt so gedacht, dass die Kohorten, die dadurch entstehen, relativ gut prognostizierbar sind und ich dann relativ schnell meine Kundenakquisitionskosten irgendwie dann entsprechend meinen erwarteten CLVs anpassen kann.
Absolut.
Ist das heute noch so oder hat sich das verändert?
Nee, das ist also tatsächlich, also es gibt schon ein paar Dynamiken, kann ich gleich drauf eingehen, aber an sich ist das so, ne? Also ich glaube, wir wissen, wenn wir heute eine Tages- oder eine Wochenkohorte nehmen von Kunden in einem gewissen Land für eine gewisse Marke, dann haben wir sozusagen am Ende der Woche, weil man braucht ein paar Sales als Datenpunkte, haben wir am Ende der Woche, gibt unser Modell uns aus, was über 2 Jahre, ist einfach deterministisch, haben wir einfach mal gewählt, über 2 Jahre an Geld reinkommt. Das ist der Lifetime Value.
Mit was für einer Error Margin?
Plus minus 2%.
Auf plus minus 2% könnt ihr in
eher weniger.
In welcher Zeit?
24 Monate.
Könnt, also für 24 Monate prognostizieren.
Ich sage jetzt, da waren 10.000 Kunden und ich sage, die bringen 1 Million Euro und dann ist da plus minus 1-2% kommt da raus. Nach 24 Monaten und dann brennen die ja noch ein bisschen nach. Also wir haben immer noch mal ein bisschen Sicherheitsmarge drin.
Und ab wann könnt ihr diese Prognose bestimmen? Also in dem Moment,
wo ihr gewonnen
habt? Nach 7 Tagen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information. Dass ihr schon nach 7 Tagen in der Lage seid, den CLV, den Customer Lifetime Value zu prognostizieren für 24 Monate mit einer Fehlertoleranz von etwa 2%.
Klar, aber wir geben auch 1-2 Millionen Euro die Woche für Marketing aus. Also wenn ich 2 Wochen brauche und falsch liege, dann hast du ein Problem.
Ich verstehe das und letztendlich haben deine Wettbewerber ja auch die gleichen Möglichkeiten. Das heißt, wer in der Lage ist, das Modell schneller und besser zu rechnen, der ist effizienter oder kann sein Wachstum einfach besser managen. Absolut. Oder beziehungsweise seine Profitabilität oder das Verhältnis zwischen Profitabilität absolut. Und Wachstum. So, ich will das einfach nur sagen, weil nicht für diejenigen, die in anderen Geschäftsmodellen groß geworden sind oder über andere Geschäftsmodelle nachdenken, ist das überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Also ich weiß nicht, in welchen Modellen. Ich habe das Gefühl, dass die Modellgüte in diesen Geschäftsmodellen besser ist als in anderen, weil nehmen wir mal ein Girokonto, ein Mobilfunkvertrag, ein Netflix-Subscription oder gar ein B2B-SaaS-Modell ist halt dramatisch großen Schwankungen
unterworfen. Ja gut, bei Netflix gibt es einfach kein Ende des Lifetime-Values. Die Kohorten sterben ja nicht. Das ist ja sozusagen die
Akquisition. Weil ja genau, was sind da die Variablen? Vermutlich das Volumen, in dem wirklich neue Kohorten gewonnen werden.
Ich glaube, das ist eher der KPI. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich kenne niemanden.
Ihr habt kein Hitgeschäft. Ne? Ihr habt jetzt nicht irgendwie eine neue House of Cards Staffel oder wie bei HBO eine Game of Thrones, die dann auf einmal raue Mengen Neukunden reinbringt. Das ist eigentlich keine Marketingfunktion, sondern eigentlich eine Produktfunktion. Bei euch ist das Produkt ja vermutlich eher nicht durch so ein Hit-Geschäft getrieben, sondern eher durch eine inkrementelle Verbesserung des Produktes.
Das ist so. Und das Produkt sind die Kunden auch. Also ich glaube, dass am Ende des Tages bei uns und
das Produkt sind die Kunden.
Ja, selber. Sozusagen, ich glaube, vergleich's mal mit dem Club. Ich glaube, du gehst jetzt heute Abend in den Club und dann sagt dir vorher einer, da ist eine Soundanlage drin für 5 Millionen Euro. Und der Wodka, der da ausgeschenkt wird, der kostet sozusagen 1.000 Euro die Flasche. Aber du findest dort nicht die Leute oder der Club ist leer oder sind irgendwie ist nicht der richtige Vibe. Und dann gehst du in irgendein verranztes Kreuzberger Kneipe, wo laute Musik läuft, aber es ist voll und du siehst da Leute, die du gut findest und so weiter. Und du wirst rausgehen und sagen, Mensch, heute Abend war ein richtig guter Abend. Und dann sagt er dir, aber bei dem anderen, da war doch der und der Soundengineer.
Okay, verstehe.
So, das ist, glaube ich, der Unterschied im Dating. Da geht es wirklich um die Leute, die du dort triffst. Und wenn du die richtigen Leute triffst, ob der Knopf jetzt grün oder gelb ist, ist jetzt nicht so kriegsentscheidend wie in anderen Modellen.
Okay, aber könnte man dann sagen, dass es bei euch, also ich glaube, sowas wie Produkt-Market-Mix muss ja erstmal jeder haben. Ne? Kann das sein, dass im Sinne, wir wollen ja hier vor allen Dingen auch über Marketing und über Organisation und vielleicht auch Produkt und Tech sprechen, dass in eurem Geschäftsmodell gerade der Produkt-Mix, also die Produktgüte, die Produktattraktivität wesentlich für den Erfolg deiner Marketingmaschinerie ist?
Auf jeden Fall.
Und also wesentlich ist immer, können wir sagen, ist ja immer so, aber das ist bei euch in besonderem Maße.
Ich glaube, dass das viele Jahre nicht so war. Ich glaube, da war es wirklich darum, da ging es um reine Marketing-Effizienz und dass du geschafft hast, mehr sinnvolles Marketing-Budget in den Markt zu drücken und die Kundenansprüche sich aber schon durch die App-Economy so weit gedreht haben, dass die reine Brille auf, ich muss nur sinnvoll Geld ausgeben können und dann ist es hintenrum egal, was ich den Leuten anbiete an Funktionalität, wie sie miteinander in Kontakt treten können. Das ist was, dass wir schon auch irgendwie auf die harte Tour lernen mussten, dass das eben so nicht geht. Also du musst irgendwann ein qualitatives Produkt anbieten können, weil nur dann du das Engagement auf der Plattform hast, die dann die Leute happy macht. Und das war ein langer Weg oder ist ein langer Weg.
Wie habt ihr das gelernt? Habt ihr das einfach gelernt, weil ihr davor euren Weg so gebrute-forced habt und mehr oder weniger zwar effizient, aber mehr oder weniger marketingfokussiert gearbeitet habt? Und was war so der Trigger, dass ihr dann irgendwie auch darauf geachtet habt, dass die Produktattraktivität auch sich also mindestens gleichmäßig weiterentwickeln muss, wie die Marktinvestitionen.
Ich glaube, dass das schon, also ich wünsche, ich könnte jetzt sagen, wir haben uns alle hingesetzt und dann gab es dann einen Offsite und dann haben wir sozusagen McKinsey-mäßig uns den Plan und haben gesagt, Mensch, da müssen wir jetzt eigentlich hin und das machen wir falsch. Nein. Wir wussten, wir haben Customer Care auch immer lange geleitet. Wir hatten schon immer sehr guten Überblick, was das Feedback von den Kunden war. Mhm. Aber wir wurden durch die Economics, die wir gesehen haben und das Geld, was wir verdient haben, noch nicht diszipliniert. Mhm. Und irgendwann haben wir gemerkt, vor allem, also Deutschland ist ein sehr spezieller Markt, vor allen Dingen in den USA.
Ihr wurdet noch nicht diszipliniert.
Weil unsere Lifetime Values immer noch so super waren.
Und euch ging es so gut.
Uns ging es so gut.
Okay,
sag uns das doch. Ja, also, wir sind ja börsengelistet, aber es ist auf Deutsch. Ich hoffe, das hören jetzt nicht alle. Nein. Uns ging es, glaube ich, so gut vor irgendwie, sagen wir mal, vier Jahren. Und da mussten wir mal sehr in uns gehen und mal sehr ehrlich mit uns sein und sagen, hey, ist unser Produkt eigentlich im Vergleich zu allem anderen, was da draußen ist und was auch gerade neu entsteht, probier das doch mal aus. Mhm. Machen wir jetzt mal einen Monat lang und dann sagen wir, wo haben wir eigentlich mehr Spaß gehabt und wo ist eigentlich was los und wo habe ich mit Leuten geredet und da sind wir fairerweise aber nicht so gut abgeschnitten.
Kannst du, bevor wir da nochmal weiter einsteigen, kannst du ungefähr mal so, damit wir alle so ein Gefühl für haben, auf was für eine Flughöhe, mit was für einer Profitabilitätsbasis wir so zu tun haben, muss jetzt keine aktuellen
Zahlen. Nö, wir haben ja gerade, ist ja public, ne? Also wir haben jetzt so grob 120 Millionen Euro Umsatz bei einer 10% Marge.
Okay, also muss man sich nicht für schämen.
Und genau, wir sind nicht, also ich sage immer, wir sind jetzt nicht Zalando, ich laufe jetzt nicht, ich schlage nicht auf die Brust hier in Berlin und sage, ich bin dabei, aber wir verdienen zumindest Geld seit Jahren und konnten das alles immer selber finanzieren, was wir
gemacht haben. Aber in die meisten E-Commercer, wenn sie nicht gerade Amazon heißen, würden sich freuen, wenn sie so eine relative als auch so eine absolute Ergebnissituation
haben. Also wir sind absolut stolz darauf, genau. Also wir sind so über 100 Millionen, glaube ich, schon mal solide.
Ja, sehr geil. Entschuldigung. So, also euch damals ging es euch zu gut, dann habt ihr gemerkt, okay, ihr müsst hier einfach besser werden. Ihr wart ja schon immer sehr stark BI-getrieben, ne? Ihr seid ja so, ne, was irgendwie mal, ich habe mir überlegt, wie so die Evolutionsstufen so der Marketingmodelle waren. Damals war das irgendwie alles für jeden Fall mal hier in Berlin mit den sagen wir es an. Dann, glaube ich, war Jamba, glaube ich, eine ganz wichtige Brutstätte und mein Gefühl sagt mir, dass es von Jamba zu E-Darling dann immer weiterging. Also klar, es
hing auch sehr stark. Und dann Zalando sozusagen. Das war tatsächlich aber ganz viel, also die erste Spielwiese, Gruß an den Flo Heinemann an der Stelle und auch viel an Kai Rieke und viele andere.
Der hat dich auch gegrüßt in der ersten
Das habe ich, Kai, Gruß von mir. Hat mich sehr, fühlte mich gebauchpinselt. Danke sehr. Zurück. Nein, wir haben ganz früh, das ist auch was, ich glaube, das ist auch ein Rocket-DNA. Also dieses BI und auf den letzten Klick gucken und wo geht jeder Euro hin, in Kombination mit jemandem, der eine klare Vision über Multiklick-Attribution hatte, wie der Flo Heinemann. Jetzt kennt das jeder, da holt man keinen in seinem Ofen hervor. Aber vor 10 Jahren, der hat ein Engine gebaut, die wirklich...
Jetzt kennt es jeder in der digitalen
Welt. Also sozusagen, was ich damit meine, ist, dass wir eben jeden Visit und eines Kunden tracken, quasi in einer Art von Google Analytics und auch wissen, von welcher Kampagne der kommt und diese ganzen Kontakte in einer Kontaktkette eben zusammenfassen und dann sagen, welcher Kontakt wie wertvoll war. Weil wir danach natürlich auch steuern können, wie viel Budget die entsprechende Kampagne bekommt. Und da ist genauso viel Philosophie wie Mathematik dabei. Aber das hat uns schon geholfen, in Kombination mit den 2 Jahren Prognose, die gut sein müssen, da, glaube ich, sehr, sehr viele, sehr richtige Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir von Anfang an ganz rigoros implementiert. Und danach hat auch die Firma getickt. Also die Unit Economics in jeder Kampagne, das ist eigentlich wie in die Kirche gehen jeden Dienstag oder Mittwoch. Da kommen alle zusammen und da kennt jeder von jeder Kampagne in jedem Land, nicht jede Kampagne, aber zumindest mal aggregiert pro Kanal, was dort los ist, was für Maßnahmen gemacht werden müssen, wo es läuft, wo es nicht läuft. Und das ist eigentlich die Triebfeder gewesen, dass wir initial mal die ersten paar Jahre da so weit gekommen sind.
Die Kampagnen oder Unit Economics spezifischen Kennwerte, kennt die in eurer Organisation jeder innerhalb eines funktionalen Bereichs oder können die das auch über alle Funktionen? Also weiß auch jemand, der jetzt im Customer Care ist, welche Gewinnungswege momentan die besten Kundenkohorten generieren?
Wir mussten das ein bisschen, also das ist echt schade, wir hatten immer All-Hands, also haben immer noch ein All-Hands und haben sehr, sehr offen, transparent, also von Cash-Positionen über sozusagen jetzt mal aggregiert Unit Economics den Leuten immer eine Auskunft gegeben, wo wir stehen, auch wenn es nicht gut war. Seit wir an der Börse sind, können wir das so nicht mehr machen, weil das natürlich Informationen sind, die wir so A nicht reporten und die wir nicht einfach in die breite Masse geben können, weil das eben Material Non-Public Information ist. Das heißt, da wurden wir so ein bisschen verschlossener. Früher, glaube ich, haben das sehr viele Leute gewusst. Jetzt ist das natürlich was Geschäftsleitung, Marketing Departments und Produkt, die das letztlich kennen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass die ganze, also ich wünschte, es wäre so, weil das natürlich hilft. Ist leider nicht so, dass da jetzt jeder genau weiß, in USA ist jetzt gerade AdWords bei 30% Marge oder eben nicht. Das ist leider nicht mehr so.
Okay. Was tut ihr, um den Austausch trotzdem zu fördern? Weil ihr habt jetzt auch durch den Börsengang, vor dem Börsengang hast du gerade gesagt, es gab eine Fusion. Und ich glaube, ihr habt auch nach dem Börsengang weitere Unternehmen akquiriert, wenn ich das richtig verstanden habe. Da habt ihr es auch jedes Mal mit einer eigenen, durch den, sagen wir mal, die Companies, die dann dazukommen, auch eine eigene DNA nochmal, die irgendwie integrieren müssen oder so. Oder wie macht ihr das überhaupt? Lasst ihr die immer unanständig, sage ich schon. Lasst ihr die immer unabhängig oder zieht ihr die alle auf eine Plattform?
Das ist ein langer Weg. Wir wollen die alle auf eine Plattform ziehen. Also BI-seitig und Marketing-Tracking-seitig wollen wir das eigentlich innerhalb von 8 Wochen gemacht haben.
Warum?
Weil da die Musik spielt. Weil das natürlich, wenn ich das Marketing-Budget kontrolliere von so einer Plattform, dann kann ich das Tech zumindest mal nur stabilisieren, ein Produkt, kriege aber sehr schnell Effizienzen hin, allein über Buying Power schon, aber auch über viel Granulares, wo gebe ich Geld aus, wo sinnvoll ist und wo nicht.
Das setzt aber voraus, dass du die Hypothese oder die Erkenntnis hast, dass deren Marketing-Engine nicht so fein
steuert. Okay. Und ist ja auch nicht. Und dann sage ich dir noch was, das klingt dann so, als ob dann immer alles besser wird und wir mussten auch lernen, dass dann teilweise auch schlechter wird.
Ja.
Weil wir sehen, es gibt Marken, die, und das ist ein Paradox sozusagen, auf jeder, wenn du mal sagst, du hast irgendwie 10 Kanäle, Facebook, Brand, SEO, was auch immer, auf jeder einzelnen, auf jedem einzelnen Kanal optimierst du, aber in Summe und auch gut, und in Summe geht die Performance runter, weil du ganz bestimmte Cross-Effekte, die diese Marke hatte, warum auch immer, also ich meine, Facebook ist jetzt ein ganz offensichtliches Beispiel, dass Facebook einen Spillover hat in deine DTIs oder Brand-Traffic, dass wir das übersehen haben, und da haben wir tatsächlich Marken gehabt, die wir quasi kaputt optimiert haben, weil wir zu genau waren und nicht gesagt haben, hey, so ein bisschen Slack brauchst du und in Summe das Ökosystem funktioniert. Das heißt, ja, wir waren viel besser im Tracking. Wir haben aber auch bei ein, zwei Sachen wirklich schwer auf die Mütze bekommen, weil wir es kaputt optimiert haben.
Weil ihr die falschen Entscheidungen getroffen habt, weil ihr Dinge nicht richtig gesehen habt, weil ihr die Prozesse nicht schnell genug angefasst habt.
Weil wir einen Blank Spot hatten in unserem tollen Modell. Also sozusagen, wir haben gedacht, wir optimieren jetzt Facebook und da war aber die Marge, wir wussten immer irgendwie, Spillover bei der Brand X bei uns ist, wir müssen nochmal 15% draufrechnen. Da waren aber 50% obendrauf. So, dann drehst du auf einmal Facebook runter und auf einmal, und nach 3 Monaten merkst du, oh, dein Brand bricht aber auch ein.
DTI im
Sommer. Entschuldigung, Direct Typing. Genau, also wenn Leute direkt das im Browser, Browser eingeben. Und das sind so Sachen, die machen einen dann zumindest immer ein bisschen demütig. Ne? Also vor ein paar Jahren nicht sagen, nein, wir können das alles und alles total super. Das sollte man, da würde ich jetzt immer vorsichtiger rangehen. Ich glaube, unser Tracking ist deutlich besser als alles andere. Nur die Analysephase, was unser Tracking gegebenenfalls macht, weil wenn der Zug einmal aus dem Bahnhof bei uns ist, dann brauchst du auch keine Marketing-Manager bei uns mehr was zu sagen. Die sind so fokussiert auf ihre Unit Economics, die kann ich wochenlang laufen lassen und da könnte ich mir sicher sein, dass da immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden in diesem Framework. Nur
das Framework muss passen.
Wenn es 50% Spillover ist und du drehst auf einmal Facebook runter, weil du sagst, okay, das mit 15%, also das ist ja total unprofitabel, dann hast du ein Problem.
Habt ihr das jemals in Erwägung gezogen, Marketing Engines unabhängig zu lassen? Ich frage das deshalb, wir treffen uns ja gerade im Rahmen der NOAH, heute ist irgendwie der 13.
13.
Erster NOAH-Tag in Berlin. Und ich habe vor einigen Jahren schon auf der NOAH zum ersten Mal den einen der Founder von Pricing.com, Priceline.com, also die Parent Company von Booking.com kennengelernt. Und der hat auch auf der Bühne gesagt, wir haben das im Zuge unserer Akquisition anders gemacht als alle anderen. Wir haben akquiriert und die Companies alleine gelassen. Was ich gerade für so ein Unternehmen US-amerikanischer Prägung herausragend finde, sozusagen, guck mal, jetzt irgendwie so eine Booking.com, die ziehen wir jetzt nicht auf unser Standardsystem. Die lassen wir alleine mit allen und die haben ja auch, sagen wir mal, Synergieeffekte. Die haben ähnliche Geschäftsmodelle gehabt. Und das machen die bis heute nach meinem Verständnis so.
Also ist bekannt im Markt. Also
ja, genau. Das ist überhaupt kein Geheimnis. Aber die hast du schon mal in Erwägung gezogen, das für euch anders zu machen? Oder ist das vielleicht, weil ihr auch so entsprechend akquiriert, dass ihr schon im Vorfeld wisst, dass ihr da größere Synergien zieht, wenn ihr es auf euer Framework sieht?
Genau, wir sind gerade, also du hörst jetzt live zu beim Lernen sozusagen. Wir haben eine Akquisition angekündigt vor ein paar Wochen, einen großen Marktbegleiter in den USA. 170 Millionen Dollar Umsatz, ne? Also im Vergleich, wir haben 120, also schon, Merger ist schon eigentlich fast ein Euphemismus, also da hat der David den Goliath versucht zu schlucken oder schluckt den. Und da werden wir es zum ersten Mal wirklich komplett anders machen. Da werden wir sagen, hey, da fassen wir viele Sachen erstmal gar nicht an. Und das ist schon, also, das ist schon getrieben auch durch, dass man sich die Finger hier und da mal verbrannt hat. Nur bei 170 Millionen Marketing können wir die machen 90 Millionen Marketing im Jahr. Da möchte man bei den 2 Millionen die Woche, kannst du keinen Fehler machen. Und da haben wir gelernt, also davor die USA-Akquisition, haben wir sehr gut integriert bekommen eigentlich. Mhm. Und die Marken wachsen wieder. Die waren vorher 5 Jahre im Decline und das haben wir echt sinnvoll hinbekommen. Davor hatten wir in Frankreich was gekauft. Das war jetzt, glaube ich, sehr viel Lernen für die Organisation auch. Also ich glaube, es war immer noch eine super Akquisition, aber so, wenn ich mir angucke, was wir mit dieser Marke gemacht haben und was dort ist, getrieben durch eben diese beschreibende Sache, dass wir eigentlich alles kaputt optimiert haben, da haben wir schon eine Lernkurve jetzt durchstiegen und die hat Booking.com und deswegen sind sie da, wo sie sind. Da waren die schneller als wir. Ich glaube, dass da viel dran ist. In Match.com macht das auch ähnlich zum Beispiel. Also die haben da ganz, ganz klares Framework und lassen viele Sachen einfach mal erstmal 2 Jahre, fassen die gar nicht an. Integrieren auch bis auf irgendwie die E-Mail-Adressen ganz, ganz wenig, um erstmal das Modell richtig zu verstehen. Und ich glaube, da sollte man von den Großen, kann man von Großen lernen. Machen wir jetzt auch so.
Wie benchmarkst du dich außerhalb deiner Industrie, was so die Themen Organisationsentwicklung und vielleicht auch Technologie angeht? Gibt's da irgendwie so Go-To-Adressen, wo du immer eher hinguckst, weil du weißt, okay, das ist eine Branche, die es weiterentwickelt? Ich habe damals immer gesagt, so, dass bei anderen Subscription-Modellen, die vielleicht nicht so effizient orientiert sind wie Banken oder Mobilfunk, gesagt, guck mal, wie die Mobilfunker das eben, wie die Dating-Plattformen das im Online-Marketing machen. Ich frage mich jetzt gerade so eine weiterentwickelte Struktur wie Dating, wo guckst du hin? Also wo siehst du noch effizientere Systeme? Guckst du zu einer Netflix? Guckst du?
Ja, wo das, wie du sagst, das ist so ein Medien-Hit-Thema. Genau. Da habe ich halt sozusagen das so über Content getrieben, da finde ich es immer schwierig. Wenn jetzt viele Hörer lachen, also wäre es auch, das ist ein Segment, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt kannst du sagen, ist auch noch Dating. Ich gucke mir schon Casual Dating und Sex Dating Sachen an, weil die, was Conversion angeht und was Engagement auf der Plattform angeht, das ist schon sehr, sehr gut. Also da kann man immer was mitnehmen. Ich gucke mir immer an, ist auch eine generische Sache, aber klar, also Booking.com guckt man sich eh mal, wie man sich in Amazon anguckt, aber es gibt eine ganze Menge Travel-Seiten drunter, die sehr, sehr hohe Kundenakquisitionskosten haben und nur eigentlich über Produkt und über das, dass du engaged bleibst mit einem Produkt, das du eigentlich gar nicht so oft nutzt, also jetzt mal kaufst nicht so viel Kreuzfahrten, glaube ich, im Jahr, schaue ich mir an, wie die das hinkriegen über das CRM, die Leute da engaged zu halten. Und gleichzeitig natürlich auch, wie sieht das dann aus, wie ist das Erlebnis, wenn ich dann auf die Seite komme, obwohl ich irgendwie nur 1-2 Mal im Jahr kaufe, wie schaffen wir, was für Informationen stellen wir bereit, dass ich da irgendwie Spaß dran habe, auf die Seite auch immer wieder mal zurückzukommen. Und das sind Themen also im Travel-Bereich, die ich mir regelmäßig angucke. Ansonsten ist es fairerweise viel Benchmark in der Industrie, weil man immer den Eindruck hat, dass da die relevantesten Vergleichssachen da sind. Also über Netflix mich vergleichen.
Ja klar, das verstehe ich.
Das ist schwierig.
Ja. Industrien sind die in anderen Geografien irgendwie weiter, also in Staaten, in Asien?
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich schaue eigentlich immer nur in die Staaten. Was wahrscheinlich ein Fehler ist, ich sollte wahrscheinlich mehr in Asien gucken, aber ich schaue eigentlich, also unser Hauptgeschäft ist in den USA und ich habe das Gefühl, dass da auch von der Aggressivität oder von produktseitig zumindest, das deutlich besser gemacht wird. Im Performance Marketing meiner Ansicht nach nicht. Da ist mehr Streuung, da ist mehr so, ja, gib mal 10 Millionen Dollar aus und dann wird das irgendwie schon. Das ist in Zentraleuropa deutlich disziplinierter, deutlich analytischer. Also alles, was ich in den USA gesehen habe, Analytik, hat mich jetzt nicht total vom Hocker gehauen. Das war sehr
hemmsärmlich. Das ist erstaunlich. Das sagen echt viele, die es wissen könnten.
Und das sage ich nicht despektierlich. Die sind trotzdem 100-mal erfolgreichere sozusagen Firmen als wir. Sozusagen, da würde ich nie was anderes behaupten. Aber auf die rein objektiv betrachtet, wie wird dort Analytik betrieben und wie machen die Performance-Marketing und wie.
Das hat Thomas Preuß, ich weiß nicht, ob das Thomas Preuß von Deutsche Telekom Capital Partners hat in diesem Podcast hier gesagt.
Das wusste ich nicht, okay,
was die Analytik, sondern das, was wir früher Performance oder Precision Marketing genannt haben, dass die Europäer und gerade die Deutschen sich gar nicht verstecken müssen hinter den Amerikanern, was glaube ich so in der breiten Wahrnehmung insbesondere uns Europäern gar nicht so klar ist, ne, weil vielleicht auch nicht so die allerlautesten in dem Markt sind. Und Thomas ist jetzt in einem ganz anderen Segment, ne? Also der guckt sich sehr stark Software-as-a-Service-Varianten an, die klar aus Subscription, aber im B2B-Umfeld. So, ne? Und da ist der Bedarf an sauberer Analytik jetzt irgendwie nicht gering. Exakt. Gerade bei den also Wettbewerbsumfeld und die auch zu generierenden MRRs, die da durch die richtige Steuerung entstehen können, dass er.
Erfolgt, nee, habe ich nicht gehört, aber also würde ich aus meiner Erfahrung jetzt wirklich behaupten und soll man jetzt nicht Rückschlüsse treffen auf den Erfolg oder wie gut die bei anderen Sachen sind, aber da war ich jetzt underwhelmed, vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber muss man uns nicht verstecken.
Die Organisation, das Benchmarken der Organisation habe ich verstanden. Also kannst du durch vermutlich so Verfahren, Best Practices innerhalb der Industrie dir angucken.
M&A-Prozess helfen, ne? Also Due Diligence hilft schon auch. Also wenn man einfach viel im Markt ist, kriegt man auch schon mit nach dem Motto, wie viel Prozent vom Umsatz gibt der für Customer Care aus, um erstmal ganz harten Finanz-KPI zu nennen. Aber auch Verhältnis irgendwie Produktleute zu ITlern, das klingt alles so generisch, aber das hilft einem schon immer mal wieder dazu kalibrieren und dann in Berlin muss man die Leute einfach fragen, offen. Und wenn man selber seine Informationen teilt, kriegt man eigentlich oft auch ziemlich gute Antworten zurück.
Ja, das finde ich total nachvollziehbar. Also gerade Due Diligence als Benchmarking-Prozess und die Offenheit gerade dieser Industrie hier, also der weitergefassten Industrie hier in Berlin, das ist auch wirklich erstaunlich. Vor allem relevant, auskunftsfreudig.
Man muss auch was reingeben, fairerweise. Man gibt immer Leute, die rufen dann einmal im Jahr an und wollen von mir irgendwie, kannst du mir mal deine XY-Tabelle schicken? Da bin ich dann irgendwie taub, aber ganz, ganz, ganz viele, also wirklich Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, die es wirklich nicht nötig hätten, jetzt mit mir darüber zu reden, wie habt ihr Produktorganisation umgestellt und so weiter, die nehmen sich dann eine Viertelstunde, wenn man da was zurückgibt, dann funktioniert das. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gesund und das sollte man beibehalten.
Ja. Wie sieht es hier mit dem Technologieumfeld aus? Ihr habt ja eine hohe Eigenfertigungsquote, ihr macht sehr wahrscheinlich alles selbst, vom Marketingprozess bis zur Produktentwicklung, ist das immer richtig?
Das heißt, wir haben ein paar Freelancer bei uns, aber wir haben jetzt nichts, wir haben jetzt keine Farm in Klutsch in Rumänien stehen, die für uns programmieren.
Das ist alles hier in Berlin. Und ihr habt auch keine Media-Agentur in dem klassischen Sinne.
Nein.
Ich weiß das, aber...
Obwohl ich dem Kai gut zugehört habe und ich glaube, da hat er einen guten Punkt, dass man schon mal, also um irgendwie eine Verjüngungskurve zu haben und irgendwie Betriebsblindheit zu verhindern, weil ich glaube, die gibt es dann schon auch. Gar nicht mal so schlecht wäre, mal irgendwie gewisse Länder, Kanäle mal sagen, hey, nimm das mal 3 Monate. Und auch offen spielen und sagen, hey, wir machen das als Benchmark, du wirst dann eben anders bezahlt. Ja. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, aber nein, machen wir nicht.
Ja, ist auch eine Frage, wie dauerhaft und wie gesteuert und wie vergütet. Ne? Also,
das ist, glaube ich, riesig. TV haben wir natürlich ab und zu, die nach Land können wir nicht direkt, in den USA können wir nicht direkt kaufen, da haben wir einfach, unser Budget ist so klein, aber ansonsten, wir haben jetzt niemanden, der unser Facebook managt.
Ja. Ist Berlin das Eldorado, um Entwicklungsressourcen zu gewinnen und zu binden? So komparativ zu anderen Standorten?
Ja, wir haben Standort in New York. Da haben wir keine Entwickler, glaube ich, aber sehr, sehr teuer. Wir haben einen Standort in Lehi, in Utah, für Customer Care. Das war jetzt, da gab es nicht so viel Talent. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Berlin ist schon sehr, sehr attraktiv, zieht sehr viele, also in Summe sehr viele Entwickler an und das macht es einfach liquider. Also wir haben in unserer Größe, ne? Ich glaube, da Zalando hat schon Grund, warum wir in Helsinki gehen und überall anders hin. Weil einfach das abgegrast dann hier ist. Aber wir mit unserem Team, sagen wir mal, 50 bis 100 Leute im Tech.
50 bis 100 Leute,
ja, also mal so im weitesten Sinne. Vielleicht so 50, 70 Mann, sowas. Ihr kommt drauf an, wen zählt es jetzt wo dazu, aber so wahrscheinlich irgendwie 70 Mann oder sowas. 50, 70 Mann. Wir glauben immer noch daran, dass wir die richtigen Leute finden. Die Preise ziehen an. Das ist auch okay. Der Markt regelt das, was für eine Qualität du bekommst und wie schnell du Leute findest. Aber das halte ich Berlin eigentlich immer noch für ein gutes Pflaster. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir jetzt in Dublin da deutlich besser fahren würden oder irgendwo anders, weil die Strukturkosten und der sozusagen die Reibungsverluste, die man hat, wenn man jetzt mehrere Standorte aufmacht,
das Steuerung,
das sollte man nicht unterschätzen. Da sind wir nicht groß genug.
Also, wie ist das mit der Fluktuation hier in Berlin?
Wir haben eigentlich eine ziemlich gute Fluktuation. Also wir haben so eine niedrige. Also ich glaube, auch im Tech-Bereich sind die Leute, würde ich sagen, im Schnitt wahrscheinlich eher 3 Jahre als 2 Jahre bei uns. Ja, kann man sagen, ist immer noch wenig, aber das ist, wenn ich da anderen Leuten zuhöre, die sagen, also alle, also bei Amazon irgendwie habe ich mal munkeln hören, irgendwie, dass die Durchschnittszeit irgendwie 13 Monate, das fand ich schon wirklich erschreckend, wie schnell das geht. Klar, wir haben Leute, die sind 8 Monaten weg, aber in Summe schaffen es eigentlich Leute, bei uns zu halten und irgendwie die zu motivieren. 2, 3 Jahre ist da auf jeden Fall ist die Standzeit und das ist auch irgendwie okay.
In so einem bevor die IPO-Geschichte irgendwie...
Also wir waren ja also vor 6, 7, 8 Jahren, als wirklich der David und der Lukas da noch mit mir da waren, hatten wir eine ganz schwere Zeit, haben wir irgendwie unsere Anteile selber zurückgekauft von einem großen Investor und hatten ganz, ganz wenig Geld nur noch. Und das ist natürlich reflektiert in den Gehältern, die man zahlen kann und den Urlaubstagen, die den Leuten gibt, um mal 2 ganz relevante KPIs zu nennen. Und da war die Fluktuation deutlich höher. Also es ist schon so, du willst was an einer Fluktuation machen, es hilft, deine Gelder mal 30% hochzusetzen. Und ja, rührt die Leute nicht an und macht gute Arbeitsbedingungen, aber das kriegst du eh immer hin, aber andersrum wird kein Schuh draus. Lass die Gehälter niedrig und sei einfach ganz nett jeden Morgen. würde ich behaupten, das funktioniert so nicht. Also das ist schwierig. Also da ist der Markt dann schon halbwegs effizient. Mhm. Klingt unromantisch und will die HRler vielleicht auch nicht mal alle hören, aber das war schon der Treiber.
Ja, okay. Ja. Klar nachvollziehbar.
Und besseres Recruiting, also sozusagen auch klarer im Recruiting sein, wenn man will, wenn man nicht will. Also die Qualität im Recruiting muss auch hochziehen mit den Gehältern. Ja. Und das hat funktioniert bei uns, würde ich sagen.
Wie war das mit den Marketing-Leuten? Wie viele Leute arbeiten im weitesten Sinne bei euch im Marketing?
Das ist eine sehr gute Frage, ich hätte mich vorbereiten sollen. Ich glaube, bei uns im Marketing arbeiten 35 bis 40 Mal.
Okay, also auch eine relevante Anzahl. Und ihr steuert damit ja auch, jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht nur den einen großen Markt oder die zwei großen Märkte.
Also in 29 Ländern mit 9 Marken. Also wir haben mehrere Marken pro Land in vielen Ländern.
Mit einer vermutlich nicht immer identischen Kanalbedeutung.
Nee, also natürlich nicht. Nee.
Überall, also die meisten Länder haben...
Also im Venn-Diagramm ist ja schon sozusagen die schattierte Area sozusagen groß. Also es gibt da viel Überlappung bei den Kampagnen, mhm. aber nicht 100%. Also es ist jetzt nicht so, dass da muss schon, die Creatives sind da andere, die Marken sind logischerweise andere und die Kanalverteilung und die Relevanz ist auch, also SEO oder DTI ist beim einen einfach viel größer als beim anderen. Das ist schon so.
Okay. Die im Rahmen im BI und Analytics-Bereich, also das, wo jetzt im Grunde nicht Kampagnen im Mittelpunkt stehen, sondern eher die Analytik und die Steuerung.
Aber würde ich sagen, sind wir so 8 Leute.
Okay.
Also, vielleicht wäre ich erschossen wahrscheinlich nachher, wenn es einer zuhört. Wahrscheinlich. Vielleicht sind es auch 10 also, oder Digga, 7,
es geht,
aber
es geht mir so um 8. Die, es geht mir um genau, die Größenordnung, so, gerade weil da jetzt noch so die Technologie.
So 8 Mann und dann müsste man eigentlich Data Warehouse noch dazu packen. Das wären dann vielleicht nochmal 4 Mann in Sollstärke. Hm. Also dann wärst du vielleicht bei 10 bis 12 Mann, die Daten bereitstellen.
Mhm. Okay.
Ja. Was, glaube ich. Ja.
Was tust du, um dein Wissen, um diese, du hast ja vorhin gesagt, so Feuerwehrmann oder Fixer. Das heißt, du hast nicht nur ein breites, also fast generalistisches Wissen, sondern das ist ja auch in vielen Bereichen ein super operatives, funktionales Expertenwissen. Oder zumindest kommst du sehr schnell in der Tiefe runter, sodass du weißt, okay, was für eine Art von Problem habe ich hier, mhm, und wer kann mir hier, wenn ich es nicht selbst lösen kann, irgendwie weiterhelfen. Was tust du, um dieses Wissen frisch zu halten? Dein spezifisches.
Das ist eine sehr gute Frage.
Da bin ich froh, dass du das
sagst. Ich wollte das irgendwann im Podcast einmal sagen, das ist eine sehr gute Frage.
Ja, das ist so gut.
Und jetzt ist er gleich vorbei und ich habe es noch nicht gesagt. Mensch, Erik, ich muss einem.
Frechheit.
Ich glaube, das würde ich mal unterteilen. Ich glaube, es gibt einmal die Headlines, die ich kenne, also Themen, die mir bekannt sind, wo ich sozusagen aktiv nach neuem Wissen suchen kann. Mhm. Also wo ich sage, hey, in dem Bereich Conversion Rate Optimization auf der Landingpage, gibt es irgendwie gewisse, oder fängst du bei Mind the Product an oder guckst dir irgendwelche Vorträge an oder Booking.com hat ein neues White Paper rausgegeben. Das kennst du aber und kannst du aktiv suchen. Mhm. Der viel spannender Bereich ist eigentlich Discovery. Mhm. You don't know what you don't know. Mhm. Die Themen, die du noch gar nicht kennst, die aber vielleicht relevant werden wollen. Das ist sozusagen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und da helfen mir eigentlich nur 2, 3 Sachen. Also ich versuche mich zu zwingen, ich sage jetzt mal TED Talk immer, es gibt auch eine Menge andere Sachen, ich versuche mich zu zwingen, mir Vorträge anzuhören über Themen, die mich wirklich überhaupt nicht ansprechen, wo ich auch überhaupt keine Ahnung habe, worum es geht. Und das kann auch irgendwie um Psychologie gehen und es kann um irgendwie Game Theory gehen oder irgendwelche anderen Themen. Künstliche Intelligenz und so weiter, autonomes Fahren, das ist irgendwie, das ist schon bekannt. Da weiß ich nichts, verstehe ich nichts von, aber da zumindest die Headlines kenne ich. Das zweite ist, dass ich versuche, sehr aktiv, nicht so random, aber sehr aktiv ein Netzwerk, sagen wir, von so 20 Leuten in Berlin aufrechtzuerhalten und wirklich Wildcards. Also es gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt IDA Lab, der Paul Bühnau, also wirklich einer der besten Data Scientists, den es, glaube ich, gibt auf der Welt, ein Philosoph vor dem Herrn. Wenn ich mich mit dem unterhalte und der mir sagt, wie er irgendwie für die Deutsche Bahn bei Bundesligaspielen optimiert, wie die Züge fahren und welcher Reihenfolge die in den Bahnhof fahren, damit weniger kaputt gemacht werden, weil er das messen kann und wie das geht und was da Probleme sind, da lerne ich so unglaublich viel über das, was eigentlich möglich ist, was in dem Fall eben Datenoptimierung oder Big Data, was auch immer man dazu sagen will. Und diese Leute, die versuche ich irgendwie mir im Netzwerk warm zu halten und mit denen Zeit zu verbringen, weil da ich eigentlich am meisten lerne. Da lerne ich am meisten über die Sachen, that I don't know.
Ja.
Und das ist relevant. Und da kommt man dann weiter, weil man irgendwann sagt, hey, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gehört, ich verstehe es überhaupt nicht. Und dann ist es Disziplin. Man muss halt mal anfangen zu lesen und zu googeln und irgendwie mal gucken, wer kennt sich da aus. Und dann im Zweifelsfall, ne, rufe ich einen David an und der erklärt es mir.
Ja, und dir hilft sicherlich auch, dass du zum einen sehr, sehr kommunikativer Mensch bist und vor allen Dingen auch wahnsinnig neugierig und nahezu rastlos.
Das ist so.
Ja, sehr gut.
Und den Mitarbeitern mal zuhören. Die sind meistens gar nicht so weit weg, wenn sie sich interessieren für gewisse Themen.
Ja, ich
glaube, ich muss nicht immer Input geben. Ich kriege relativ viel Input von meinen Mitarbeitern.
Das durfte ich ja sogar mal kurz miterleben. Das war eine erstaunliche Beobachtung.
Wann hast du mit? Ach so, ja, stimmt.
Ja.
Ach, das stimmt. So. Das muss den Hörern jetzt auch sagen kurz.
Ich habe einfach mal ein bisschen Zeit da in den Büroräumen verbracht, um den Podcast vorzubereiten. Und da hatte ich die Gelegenheit, mal ungefähr so eine halbe Stunde Q&A irgendwie mit anzuhören. Da war ich überrascht, wie geduldig, aber auch wie engagiert und ja, mit Feuer du da diese ewig lange Diskussion mitgestaltet hast.
Weil das sozusagen das Wort führen ist einfach ein Trugschluss. Sozusagen, es müsste Folgung heißen. Es geht ja darum, dass du glaubwürdig bist und die Leute letztlich dir folgen. Und das tun sie nur, wenn du mal mit denen kommunizierst und denen das erklärst. Heißt nicht, dass du die streichelst den ganzen Tag. Du kannst da schon mal reinhauen.
Das sah auch nicht nach Streicheln aus. Ich fand das halt besonders, weil es gibt ja so, naja, ehrlich gesagt, so manche dieser Berliner Startup-Rituale, den unterstelle ich kann das nicht immer nachweisen, aber den unterstelle ich, dass auch viele manchmal auch mal leere Routine drin haben.
Das sind so Artefakte, die übernimmt man, weil sie irgendwo standen.
Ja, genau. Das ist halt cool, ein Stand-up zu haben, aber wenn du bei manchen Stand-ups sagen, irgendwie zuhörst, dann, oh, Vögel, die Zeit hätten wir uns schenken können. So. Dann gibt es die klassischen anderen eher Old-Economy-Führungsstile, da sendet einer. Ne? Mhm. Der ist der Ranghöchste und der sendet einfach und alle anderen müssen zuhören. Und das war halt eine besondere Erfahrung fand ich. Das hat mich sehr positiv beeindruckt, weil es ja unterschiedliche Themen, unterschiedliche auch...
Ja, auch kritisch, gehen wir um Gehälter und solche Sachen auch. Und so, ne? Mit 50 Mann im Raum, also ich erinnere mich.
Alles Mögliche und klar, auch, ich kenne auch die Rahmenbedingungen, die ganzen Maulkörbe, die du jetzt hast, wegen der Public-Situation. Ich fand das gut, ich fand das aber auch gut, dass die Leute sich den Mut genommen haben, diese Fragen zu stellen. Also in Old Economy Deutschland wären diese Fragen gar nicht gestellt worden. Und nicht, weil die Fragen nicht relevant gewesen wären, sondern einfach, weil irgendwie die Angstkultur, unterstelle ich einfach, größer gewesen wäre als der erwartete Nutzen. Und die Leute haben dir diese Fragen gestellt, weil sie einen Nutzen dadurch erwartet haben. Und ich glaube nicht, dass sie nur den Nutzen für sich persönlich, also vielleicht in dieser Gehaltsfrage, aber alle anderen Sachen, die so eher produkt- und vielleicht marketingorientiert waren, weil ich glaube, dass die auch für das Gemeinwohl im Sinne der Company irgendwie gedacht
war. Ja, die haben sich interessiert für die Firma. Und ich glaube, das ist ein Muskel, den muss man einfach trainieren. Ich glaube, das hat jetzt wenig damit zu tun, dass ich da saß. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man tatsächlich, also du musst es ehrlich meinen, dass jeder kann das sagen, was er meint. Mhm. Und dann musst du auch direkt hinterher schieben und ich werde auch das sagen, was ich meine. Mhm, ja, und selbst wenn ich total dagegen bin, fliegst du morgen auch nicht raus. Oder bist du nicht Persona non grata, sondern dass die Leute merken, es ist wie ein Muskel, den man trainiert, ey, das macht man. Und wenn man das Angebot annimmt, dann kriegst du auch ein ehrliches Feedback. Es muss ehrlich sein. Und manchmal sagst du halt, also pass auf, ihr wollt 30 Tage Urlaub haben, das könnt ihr vergessen. Das wird einfach nicht passieren, solange ich hier bin.
Wie viele Tage Urlaub hat man bei
uns? Ja, wir mussten es leider jetzt hochsetzen. Der Markt drückt uns. Kannst du dir nicht sagen.
Die Fluktuation.
Zu viele, 26, glaube ich.
Ja, ja, ja. Die Fluktuation wird dadurch viel geringer.
Super. Die Fluktuation wird viel geringer. Ja. 26. Ich habe immer gedacht, die Krankheitstage werden weniger dadurch. Ich gucke das mir jetzt ein Jahr lang an und dann werde ich das nächste Jahr sagen, ob das so
war. Also du hast ja auch das Ziel, hier der größte Sweatshop im Berliner Umfeld zu werden. Ist das dieses kulturelle Thema?
Ich glaube 26.
Ist dieses kulturelle Thema, also diese positive Widerspruchskultur, habt ihr euch das irgendwie vorgenommen oder ist das einfach so entstanden?
Das werde ich immer total oft gefragt. Also ich glaube, die Kultur wird...
Frage.
Nee, das war eine sehr gute Frage.
Oh, danke.
Ich glaube, dass es, ich sage immer, das hat eigentlich nichts mit Management zu tun, sondern es wird getragen durch die Leute. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ich denke, dass die grundlegende Kultur widerspiegelt, wie man selber versucht zu sein. Also ich glaube schon, wenn die Leute merken, ich bin face value, also wenn ich sauer bin, dann merken das die Leute, aber dann ist auch mal gut. Nach einer Stunde ist wieder gut, dann sage ich, okay, jetzt haben wir uns wieder, ist wieder alles okay und jetzt abputzen, weitermachen. Mhm. Wenn man das den Leuten irgendwie zeigt und dieses auch wirklich sehen, die beobachten einen ja. Mhm. Das ist ja wie, ich war ja lange beim Militär vorher, das ist, die Truppe guckt sich erstmal an, wie du reagierst, wenn irgendwas ist. Und wenn die dann merken, du bist ein falscher 50er, kannst du auch 30 Tage Urlaub geben, wenn die trotzdem nicht trauen. Wenn die aber sehen, hey, der sagt zwar Sachen, die gefallen mir nicht und der setzt die auch um und die gefällt mir immer noch nicht, aber er hat es mir zumindest erklärt, hat sich die Zeit genommen, was eine Form von Wertschätzung ist, dann baut man da so ein institutionelles Vertrauen, glaube ich, auf ins Management und auch untereinander und das hilft dann. Aber geht nicht über Schmusen, geht eigentlich über viel erklären und dann klare Kante.
Du warst lange beim Militär?
Ich war beim Bund, habe 2 Jahre.
Und deshalb, Reserveoffizier gemacht.
Und deshalb danach Kühne und Nagel. Und deshalb danach Olli Sammer.
Zum Entspannen. Sehr gut. Die hierfür hören auch viele zu, die jetzt nicht aus dem Berliner Umfeld kommen und vielleicht auch schon Geschäftsmodelle irgendwie weiterentwickeln, die schon ein bisschen älter sind als Online-Dating. Viele müssen ja so ihre Marketing-Systeme oder ihre weitergefasste Organisation irgendwie transformieren. einfach um den neuen Realitäten irgendwie in Rechnung zu tragen. Wenn du denen einen Tipp geben könntest, also im Sinne von Fokus, wenn es nur eine Sache gibt, auf die sie ihren Fokus richten sollten, damit so eine Transformation von, egal ob das jetzt irgendwie Produkt, Orga, Marketing, Tech-Themen sind, worauf würdest du deine Kanonen richten?
Boah, das ist eine sehr gute Frage, Erik. Nein, aber das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wenn es einen Punkt gäbe, worauf sie sich fokussieren sollten, ich will jetzt nicht so eine generische Antwort geben, wo jetzt alle am Hörer gähnen, aber also wenn es einen Punkt gibt, der sozusagen Make or Break ist und so blöd das anhört, dann würde ich mir die 1-2 Personen, die das treiben sollen, sehr, sehr, sehr genau aussuchen. Mhm. Und der Punkt 1b, die Spielregeln, weil ich habe ja im Konzern gearbeitet und so weiter, zu sagen, hey, Startup im Startup und so weiter. Also,
Unternehmer im Unternehmen.
Ja, finde ich immer schwierig. Mhm. Also wenn man es so macht, dann muss man, also nochmal auf Match.com, die haben Tinder in L.A. gehabt, während sie irgendwo in Mittelamerika saßen und haben die wirklich alleine machen lassen. Mhm. Und die haben das dadurch diszipliniert, dass die VC-Money eingesammelt haben. Das heißt, die mussten immer wie ein VC-funded Startup arbeiten. Für die Leute hier würde ich sagen, du musst dir die Leute aussuchen und mit einer Kompetenz ausstatten, mit einem Regelkatalog, der auch wirklich belastbar ist, der wirklich ein Vertrag ist. Und wenn da einer
und nicht verändert wird in dem Moment, wo sie
irgendwas machen. Und der auch ökonomisch incentiviert ist. Mhm. Also wenn du einen Founder haben willst, dann musst du ihn auch wie einen Founder bezahlen. Dann kannst du nicht sagen, du kriegst 75.000 Euro, aller Ehren wert, ein Riesengehalt. Aber da muss man sagen, ich habe lange nicht mit Robert Gens geredet, jetzt wird das nicht mehr machen, aber auch vor 10 Jahren hätte Robert Gens gesagt, so, oh, ich arbeite auch für 50.000, aber dafür möchte ich 25% von der Bude haben.
Ja.
So, das ist jetzt nicht in jedem Szenario möglich, aber ich glaube, dass also die richtigen Leute aussuchen, die richtig incentivieren und die mit einem Regelkatalog, der belastbar ist, ausstatten, dass die auch agieren können und dass die auch Sachen kaputt machen können. Und wenn man das selber das Gefühl hat, man will ja nicht das dumme Geld sein oder man hat Angst, dass da viel verbrannt wird, dann sollte man sich Elemente reinholen, wo der Markt diszipliniert. Also das Tinder ist wirklich ein herausragendes Beispiel. Das ist der Anti-Coder-Case.
Weil die erweiterte, also weil die andere Cap-Table in dieser Firma diszipliniert hat, dass er nicht aufgrund von politischen Strömungen
da reingeht. Wenn der Project A investiert ist und der Uwe Horstmann dann am Telefon sitzt, dem ziemlich egal ist, ob irgendwie der Vorstandsvorsitzende von einer anderen Firma im Golfurlaub ist, wenn die KPIs nicht stimmen, der macht er die rund oder sagt mal, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn ihr einen neuen CTO braucht und der will 100.000 Euro mehr verdienen als irgendwie der CTO oder irgendeiner in der vergleichbaren A17B-Stufe im Konzern und das geht deswegen nicht, dann wird er den einfach rasieren und zwar zu Recht, weil das einfach ineffizient ist und die vollkommen falsche Diskussion. Mhm. Und daran scheitern Transformationen, meiner Ansicht nach. Ich verstehe, warum das so ist, die Diskussion, aber das ist blöd. Das macht keinen Sinn.
Kannst du noch Beispiele bringen für so ein Regelwerk? Also Vergütung, Incentivierung?
Vergütung, Incentivierung.
Ziele?
Die Zielvorgaben. Ich glaube, die müssen aggressiv sein und die müssen aber durch das Team selber erstellt werden. Das sind keine Ziele. Also nochmal, ein Startup kann nicht im Gesamtbudget agieren und auch nicht in der Gesamtstrategie. Also ich muss drauf zurückkommen. Tinder macht Match.com komplett platt, aber das ist ja in-house. Die haben irgendwann mal gesehen, das wird funktionieren und Match.com, diese alte Seite, die jeder in Amerika kennt, das ist nicht die Zukunft. Und dann haben sie sich selber disrupted. Das ist der Anti-Coder-Case. Mhm. Das ist einer der wenigen Cases, wo ich wirklich sage, so beeindruckt bin, dass sie das geschafft haben. Da musst du aber auch zulassen, dass wenn du, weiß ich jetzt nicht, Stahltonnen baust und da kommt aber haben wir gerade im Aufzug getroffen, der Erik lacht gerade, also hier ist ein Stahltonnen-Kongress gerade im Hotel.
neben der Noah.
Dann muss man akzeptieren, dass da einer da reinkommt und sagt, der hat Budget und der legt sich im Zweifelsfall mit der eigenen Sales-Abteilung an und sagt, pass auf, ich mache das jetzt anders, das geht nämlich jetzt so und so und der Supplier X, der spielt nicht mit bei mir, ich mache das jetzt aus Taiwan raus und dann muss man da mitspielen. Dann muss man sagen, weil, ne, alte Regel, wenn das so leicht ist zu disrupten, macht es jemand anders auch.
Ja, genau. Und die haben sich
das tut weh.
Vom Regelwerk haben die auch gleich gar keine Geburtsfehler zugelassen, wie geteilte Ressourcen,
gemeinsame
Supplier,
klares Geld.
Ja.
Und wenn man das intern nur pitchen muss, fein, wenn man sagt, da traue ich uns nicht ganz, dann muss man, ich glaube, gibt VCs da draußen, es gibt Leute, die es finanzieren würden und da Markt. Einen Marktblick drauflegen.
Und andere Renditeerwartungen, ne?
Ja.
So, also erstmal gar keine Renditeerwartung.
Ja,
am Anfang war das so ein Freemium-Modell.
Ja.
Oder?
Genau.
Wenn Match.com schon bumsprofitabel war.
Ja, klar. Ich meine, da war Match.com schon
800 Millionen. Ist ja nicht so trivial. Stell dir mal vor, irgendwie Mediamarkt Saturn, also das ist ja auch so ein Modell, die haben ja auch so ein ganz anderes Geschäftsmodell. Aber stell dir mal vor, die
hätten auf einmal. Ich bin konfliktet jetzt, weil ich da ganz tiefe Insights habe. Da kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen. Das tut mir ja total leid. Mein Best auf mein Uni-Freund, mit dem ich jahrelang gelebt habe.
Oder
der ist da Beispiel. Ganz tief drin. Wenn ich da irgendwas zu sage, habe ich so Sorge, dass ich da irgendwas raushaue, was ich nicht wissen
soll. War auch nur ein Beispiel, was ja eigentlich irgendwie.
Aber ein super Beispiel. Also die müssen ja wirklich was machen, ne?
Was fällt uns sonst noch ein? gut, aber die Gemeinsamkeit ist ja, dass viele der Disruption, die ja oft zitiert wird, dadurch erst gar nicht zustande kommen, weil wenn ich zwar irgendwie die gleiche Parent Company habe und irgendwie so eine verdeckte Hohertragssituation oder eine Zeitvorstellung habe, und dann hilft es mir nicht, wenn ich dann einfach zwar eine andere Entity baue, aber im Grunde ist das Geld, was kommt, immer noch aus der gleichen Quelle, und dann habe ich vielleicht noch irgendwie eine ganze Menge Strategieberater, die mir dann ein digitales Joint Venture aufbauen.
Und es geht auch andersrum. Ja. Es werden auch Startups, also in Konzernen, am Leben gehalten, weil mal irgendein Vorstand das auf PowerPoint geschrieben hat, gesagt, so, das habe ich dem Markt gesagt, jetzt muss das wieder wahr sein. Ja. Und die wären schon mausetot am Markt gewesen. Der hätte gesagt, pass auf, in jeder Angel-Runde hätte jeder gesagt, also ich glaube, ihr habt nicht mal alle Latten am Zaun, das ist ja überhaupt nichts gewesen, was ihr da macht. Und dann wären die weg vom Fenster gewesen. Also ich glaube, das gehört dazu, die gewisse Brutalität oder die gewisse Konsequenz, die am Markt herrscht, der ist ja nicht vollkommen effizient, aber ich glaube, er ist konsequent in letzter Instanz, die sollte man bei sich implementieren. Und das meinte ich mit Regelwerk.
Richtige Leute mit dem richtigen Regelwerk. Und
die richtigen, die wir jetzt sind. Und ganz oft habe ich gehört schon, also wirklich, ja, nee, der kann nicht 120.000 Euro verdienen, weil so viel verdient ja schon der Bereichsleiter X. Mhm. Also, ich verstehe das ernsthaft. Und es soll wirklich nicht heißen, dass eines ein schlechtes Gehalt oder ein gutes, aber ne, der Cristiano Ronaldo, der spielt halt auch nur da, wo es sich für ihn lohnt und wo er auch Spaß hat.
Und der muss eigentlich gar nicht überall spielen.
Der muss eigentlich nicht überall spielen. Er kann aber.
Ja, sehr gut. Großartig, Michael.
Lieber Erik.
Das hat richtig viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Feedback sehr gerne danach, die Zuschriften gerne weiterleiten.
Ja, Zuschriften kommentieren auf LinkedIn, Facebook oder auf deiner. Hast du eigentlich auch so ein Dating-Profil?
Nee, ne? Ich habe ganz viele Dating-Profile, aber das ist wirklich nur Professional Research.
Ja, sehr gut. Also dann schreiben wir da nichts drunter. Auf jeden Fall auf den sozialen Medien. Mache ich auf jeden Fall. Du bist bestimmt jede Menge Fanzuschriften.
Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Erik.
Vielen Dank, Michael.